Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
Guten Abend zu den Tagesthemen. So groß die Verlockung für Moderatoren ist, beim Thema Bahn sich auf sprachlich abgenutzte Gleise zu begeben. Die Bahn ist jetzt am Zug, die Politik musste jetzt die Weichen stellen und so weiter und so weiter. So groß ist auch der Erfahrungsschatz an leidvollen Geschichten vieler Bahnfahrer. Eine besonders pfiffige Pendlerin aus dem Münchner Umland hat ihren Bahnfrust buchstäblich verarbeitet, indem sie ein Jahr lang einen Verspätungsschal strickte. Immer zwei Reihen grau bei unter 5 Minuten Verspätung, rosa bei bis zu einer halben Stunde und alles darüber dann weiter in rot. Das hier übrigens war Schienenersatzverkehr. Nun ist der Schal versteigert worden für die Bahnhofsmission. Und wer hat ihn für 7.550 Euro ersteigert? Die Deutsche Bahn selbst. Etwas Wiedergutmachung ist wohl auch nötig, weshalb Bahnchef Lutz heute erneut mit Bundesverkehrsminister Scheuer zum Krisentreffen zusammenkam. Damit Bahnfahrer nicht weiter so schlechte Erfahrungen machen wie die, die Stefanie Groth getroffen hat.
Viel Verspätung, ja.
Also ich bin von Hockenheim nach Mannheim gefahren, habe den Anschlusszug verpasst.
Die Hinfahrt war wieder 70 Minuten verspätet.
Ich war jetzt diese Woche das erste Mal pünktlich. Das hat mich sehr gefreut.
Dann bin ich von Mannheim einen Zug später gefahren nach Stuttgart und habe dort auch den Anschlusszug verpasst und stand dann wieder in Stuttgart.
Ich muss auch einfach eine Stunde einfach informationslos erwarten. Die Bahnhöfe sind voll verwaist einfach. Also ich kann mich nicht mal irgendwo reinsetzen. Es ist immer kalt, es regnet.
Ah. Katastrophe.
Das weiß man ja schon, wenn man mit der Deutschen Bahn fährt.
Ich habe aufgehört, mich darüber zu ärgern. Ich fahre jetzt seit 10, 20 Jahren mit der Bahn und es bringt nichts, wenn man sich selbst die Nerven kaputt macht. Das ist einfach selbstschädigend.
Von Metropole zu Metropole kommt man ganz gut, aber dann in den ländlichen Raum wird es etwas holprig.
Keine meiner Fahrten von und nach Berlin hat jemals funktioniert.
Ich fahre nicht so oft, ich würde mal so sagen, alle zwei Monate. Aber wenn ich fahre, dann ist auch immer irgendwie leider was.
Ich bin jetzt gerade dabei, meine Fahrstunden zu machen. Und ab Januar oder Februar habe ich dann meinen Führerschein und dann fahre ich erstmal nicht mehr mit der Deutschen Bahn.
Gut, dass es bei der Bahn alle einiges schief läuft, das ist jetzt keine neue Erkenntnis, das weiß auch der Eigner, der Bund. Aber zufällig parallel zum heutigen Treffen zwischen Verkehrsminister und Bahnführung gab es diese Erkenntnis heute nochmal schwarz auf weiß in einer Studie vom Bundesrechnungshof. Der warf darin dem Bund und der Bahn nichts Geringeres als Versagen vor. Weder sei mehr Verkehr von der Straße auf die Schiene umgeleitet, noch die ständige Weiterverschuldung gebremst worden. Vor allem der Bund habe dabei nur tatenlos zugeschaut. Wo die Mängel besonders schwer wiegen und was nun passieren muss, fasst Gret von Petersdorf zusammen.
Zu kaputt, zu spät, zu marode, zu chaotisch und überhaupt. So geht's nicht weiter mit der Deutschen Bahn, ganz offensichtlich. Thema Personal. Es gibt zu wenig. Die Mitarbeiter sind überlastet, Lokführer fehlen, Techniker. Auch die Rente mit 63 hat Lücken gerissen, Fahrgäste klagen über zu wenig Betreuung. Aber das wird ja nun viel besser.
Wir werden in Rekordhöhe Mitarbeiter rekrutieren. 22.000 Mitarbeiter in diesem Jahr, alleine in diesem Jahr. Vor allen Dingen Lokführer und Instandhalter, um das Gesamtsystem robuster, stabiler und zuverlässiger für unsere Kunden zu machen.
Da nur die Frage, woher nehmen angesichts des leergefegten Arbeitsmarktes? Problem Infrastruktur. Das Schienennetz reicht nicht. Jahrelang wurden Strecken stillgelegt. Es gibt viele Baustellen, dazu Züge, die ausfallen. Aber das wird ja nun viel besser.
Wir werden in den nächsten Monaten ganz, ganz viele neue Fahrzeuge bekommen, neue ICE-4, die alle 2 bis 3 Wochen zulaufen, auch neue Doppelstock-ICEs und ganz, ganz viele neue Fahrzeuge, auch im Nahverkehr. Damit schaffen wir zusätzliche Kapazität.
Problem: Finanzen. Das Unternehmen ist schon hochverschuldet und muss für die künftigen Projekte tief in die Tasche greifen. Aber das ist noch nicht geklärt.
Es gibt eine Vereinbarung mit dem Aufsichtsrat, natürlich, dass wir konkrete Vorschläge zur Finanzierung im März und im Juni in diesem Halbjahr dann vorlegen.
Die Reaktion des Bundesverkehrsministers heute?
Ja, ich bin zufrieden mit diesen Maßnahmen. Wer jetzt erwartet, jetzt kommen 300 neue Maßnahmen, die einfach vom Himmel fallen, der versteht das System Bahn nicht.
Apropos nicht verstehen, viele verstehen nicht, dass der Bund so tut, als könne er nichts für die Misere. Dabei ist er Eigentümer und Aufseher der Bahn.
Der Bund hat zumindest die Entwicklung begleitet, tatenlos zugeschaut, nicht steuernd eingegriffen. Und das ist natürlich schlecht und ein Mangel. Und hier ist dringend geboten, umzusteuern.
Irgendwann begann sie wohl die Irrfahrt. Vielleicht als der damalige Manager Hartmut Medorn die Deutsche Bahn noch an die Börse bringen sollte. Als man noch an das ganz Große glaubte. Voraussetzung: Kostenreduzierung, weniger Schienen, weniger Personal. Unter all dem leidet die Bahn noch heute. Gespart wurde offenbar da, wo es direkt das Fahren betraf, sonst eher nicht. Sonst wurde Geld ausgegeben, gern für Logistikunternehmen. Mehrere hundert Tochtergesellschaften hat die Bahn im In- und Ausland. Ein paar verkauft sie vielleicht. Jedenfalls, dass die Bahn nun die Kurve bekommt, das wird gehofft und bezweifelt.
Neu ist da eigentlich nichts. Wenn Sie mich vor 4 Wochen gefragt hätten, hätte ich Ihnen dasselbe gesagt. Nur ist es gut, dass man sie jetzt wirklich intensiv angeht.
Viel zu tun, also am 30. Januar schon gibt es das nächste Bund-Bahn-Treffen.
Die Krise bei der Bahn. Dazu jetzt der Kommentar von Esther Neumeier vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
Zugegeben, erst letzte Woche habe ich lautstark geflucht, als mein Zug mal wieder 30 Minuten Verspätung hatte. Störung im Stellwerk. Störung im Betriebsablauf des gesamten Bahnkonzerns. Der Bundesrechnungshof hat die Milliardenmisere des Unternehmens heute nochmal gnadenlos aufgetischt. Managementfehler, klar. Aber der Eigentümer der Bahn, der Bund, wo war er bei den tiefgreifenden Entscheidungen? Schließlich gehört ihm die Bahn zu 100% und er trägt die Verantwortung dafür, dass sie ihrem verfassungsrechtlichen Auftrag nachkommt. Die Bahn ist dem Gemeinwohl verpflichtet. Die Verkehrsminister der vergangenen Jahre haben die Bahn mehr oder weniger untätig passieren lassen, nur wenn es wirklich knirschte im Getriebe. Dann traten sie öffentlichkeitswirksam in Erscheinung, wie heute. Andreas Scheuer hat den Bahnchef zu sich gepfiffen. Jetzt soll es also unter anderem mehr Personal geben. Die Finanzierung bisher unklar. Und grundsätzlich, was für eine Bahn wollen wir nun eigentlich und wie viel Bahn wollen wir? Wie viel Verkehr soll von der Straße auf die Schiene? Darauf hat die Bundesregierung bis heute keine klare Antwort. Der Bahnchef aber müsste schon wissen, in welche Richtung er langfristig fahren soll. Wir wollen uns nicht mehr in überfüllten Regionalzügen und unpünktlichen ICEs durch die Republik quälen. Erst wenn es eine glaubwürdige Strategie gibt und keine hektisch im Morgengrauen zusammengeschusterten Sofortmaßnahmen, werde auch ich bei der nächsten Zugverspätung nicht mehr fluchen. Oder zumindest nur noch leise.
Esther Neumeier kommentierte. Und es geht weiter mit Zügen. Die geplante Fusion der Zugsparten von Siemens und Alstom könnte scheitern. Mehr dazu und weitere Nachrichten mit Thorsten Schröder.
Die EU-Kommission sieht den Zusammenschluss des deutschen und des französischen Unternehmens wegen wettbewerbsrechtlicher Bedenken kritisch. Siemens baut den ICE, Alstom produziert den französischen TGV. Bis zum 18. Februar will die EU-Kommission entscheiden, ob die Konzerne fusionieren dürfen. Näheres von Anja Kohl aus der Frankfurter Börse.
Der Zug ist vielleicht schon abgefahren, obwohl die deutsch-französische Fusion von Anfang an von höchster Stelle den Regierungen der Länder unterstützt wurde. Siemens Alstom würde zur weltweiten Nummer 2 bei Zügen aufsteigen. Ein Champion, der Europa stark machen würde gegen die größte Konkurrenz, die Nummer 1 aus China, argumentieren die Fusionswilligen. Die EU-Kommission sieht dies anders. Gemeinsam wäre Siemens Alstom zu stark, so dass der Wettbewerb in der EU behindert würde. Und China sei als Konkurrent in Europa noch gar nicht präsent. Bei der Signaltechnik und bei den Zügen hatten die Konzerne bereits Zugeständnisse gemacht. Die EU-Kommission aber will der Konkurrenz den Zugang zur neuesten Technologie der Ultrageschwindigkeitszüge gewähren, wohl für die nächsten 10 Jahre. In dieser Zeit könnte Siemens Alstom die Technik selbst nicht nutzen, damit kein Geld verdienen. Dann sei die Fusion passé, drang es aus den Konzernen. Man fahre auch alleine gut, ließ Siemens verlauten.
Die Börsendaten. Der deutsche Aktienindex DAX verlor leicht auf 10.919 Punkte. Der Dow Jones in New York schloss dagegen im Plus mit 24.370 Punkten. Die USA wollen ihre Fähigkeiten zur Abwehr feindlicher Raketen verbessern. Präsident Trump stellte eine entsprechende Strategie vor, die auch Raketenabwehrsysteme im Weltraum einschließt. Als mögliche Bedrohungen werden in einem Papier neue Langstreckenraketen aus Russland und China genannt. Auch Nordkorea und der Iran werden erwähnt. Noch ist unklar, wie die US-Regierung ihre Raketenabwehrpläne finanzieren will. Bei einem Anschlag auf eine Polizeischule in der kolumbianischen Hauptstadt Bogotá sind mindestens 9 Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 20 wurden verletzt. Nach Behördenangaben kontrollierten Beamte an der Einfahrt der Akademie ein Auto. Als Sprengstoffspürhunde anschlugen, sei der Fahrer auf das Gelände gerast, dann sei der Wagen explodiert. Bisher ist unklar, wer hinter dem Anschlag steckt.
Sie werden in den kommenden Wochen und Monaten häufig den Begriff 5G hören. Der neue Mobilfunkstandard ist die Grundlage für die digitale Vernetzung unseres Lebens. Nicht nur für Handys, auch für selbstfahrende Autos, intelligente Kühlschränke oder Industriemaschinen. Es handelt sich also um eine Schlüsseltechnologie für unsere digitale Zukunft. Umso mehr findet jetzt Beachtung, wer am Ausbau der 5G-Infrastruktur in Deutschland beteiligt wird. Denn da will auch der chinesische Telekommunikationsausrüster Huawei mitmischen. Doch wegen seiner Nähe zum chinesischen Staat steht Huawei weltweit in der Kritik. Der Vorwurf, Huaweis Technologie könnte Chinas Spionen Hintertüren öffnen. In den USA ist Huawei bereits so gut wie vom Markt verdrängt. Australien und Neuseeland haben die Firma schon vom 5G-Ausbau ausgeschlossen. Erwägt das nun auch die Bundesregierung? Justus Kliss.
Noch funkt hier 4G-Technik, doch bald soll das Netz in Berlins Mitte und ganz Deutschland schneller werden. Mit der sogenannten 5G-Technik. Noch bevor die Lizenzen für die Frequenzen versteigert sind, steht eine Frage im Raum. Welches Unternehmen, welche Hardware kommt an die Masten? Der weltgrößte Netzausrüster Huawei gilt bislang als erste Wahl. Das chinesische Unternehmen firmiert seit kurzem zurückgenommen in der Hauptstadt. Doch jetzt tauchen massive Bedenken auf, denn die chinesischen Tech-Unternehmen sind verpflichtet, dem chinesischen Staat Geheimnisse zu offenbaren.
Bis zu einem gewissen Grad müssen wir also den Anbietern vertrauen. Wenn aber dazu kommt, dass etwa ein Anbieter zum Beispiel aus einem Land kommt, in dem die Gesetze diesen Anbieter dazu verpflichten, Dinge auch offen zu legen, dann müssen wir nicht weiter überprüfen. Dann genügt es festzustellen, mit diesem Anbieter kann man vermutlich nicht gut zusammenarbeiten.
Erhebliche Bedenken gibt es nun auch im politischen Raum, auch weil es Warnungen von befreundeten Geheimdiensten geben soll.
Gegenwärtig haben wir noch keine Fakten von Seiten des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik, dass es Bedenken gibt, Sicherheitslücken gibt. Und wir sind darauf angewiesen, was haben unsere Partner für Erkenntnisse und müssen dann auf Faktenlage entscheiden.
Der weltgrößte Netzwerkausrüster wehrt sich gegen die Vorwürfe. Der Unternehmensgründer wies schon vor Tagen Spionagevorwürfe vor Journalisten als haltlos zurück. Unterstützung erhält das Unternehmen von prominenter Stelle aus Deutschland.
Solange nicht Beweise vorgelegt werden, dass Produkte bestimmter Anbieter, und das formuliere ich jetzt bewusst völlig neutral, weil dies für alle Anbieter gelten kann, darf kein Wettbewerber aus einem derartigen Grund, aus einer derartigen Mutmaßung ausgeschlossen werden.
In Deutschland wird die Technik überprüft, doch scheint man dabei an Grenzen zu stoßen.
Die Software- und Hardware-Komponenten, die heute eingesetzt werden in 5G und im Internet, sind derart komplex, dass es praktisch kaum möglich ist, jede einzelne Komponente bis ins Detail zu überprüfen.
Die deutsche Tochtergesellschaft von Huawei ist Mitglied im IT- und Telekommunikationslobbyverband Bitkom. Dort gibt man sich heute zurückhaltend.
Uns ist es wichtig, dass wir die beste Technologie in Deutschland zum Einsatz bringen, um hier in Deutschland auch die besten Netze der Welt zu haben. Und dann müssen wir natürlich dafür sorgen, dass diese Netze absolut vertrauenswürdig sind und hochsicher.
Im Auswärtigen Amt hat heute eine hochkarätige Expertengruppe hinter verschlossenen Türen zu dem Thema getagt. Nicht das einzige Ministerium, das sich mit dem Thema derzeit beschäftigt. In Berlin, so scheint es, wird bald eine politische Entscheidung fallen.
Mao Zedong gilt in seiner Heimat China immer noch als der große Führer. Dem ehemaligen Vorsitzenden der Kommunistischen Partei wird gehuldigt, obwohl viele, die seinem rigorosen Weg nicht folgten oder Kritik an der Kulturrevolution wagten, in Lagern verschwanden. Zur Umerziehung, wie es hieß. Auf dass sie, im Sinne Maos, gute Menschen würden. Millionen kamen dabei ums Leben. Umerziehungslager haben in China also üble Tradition. Nach dem Volk der Uiguren treffen solche Maßnahmen nun offenbar auch Chinas kasachische Minderheit. In der chinesischen Provinz Xinjiang, die direkt an das nördlich-muslimische Kasachstan grenzt, werden viele derzeit von Angehörigen und von Freunden vermisst. Offenbar interniert in Lagern, weil sie der offiziellen chinesischen Linie nicht entsprechen. Birgit Pfirnig hat Menschen getroffen, die von dort fliehen konnten.
Jeden Tag drängen Hunderte in die Räume der Menschenrechtsorganisation Atayut in Kasachstan. Sie suchen ihre Verwandten in China, in der westchinesischen Provinz Xinjiang, wo traditionell Millionen ethnische Kasachen leben, verschwinden derzeit immer mehr in sogenannten Umerziehungslagern. Alle haben andere Geschichten. Einige der Menschen in den Lagern verlieren den Verstand, andere sterben, begehen Selbstmord. Viele von ihnen sind gut ausgebildete Kasachen, die in Lagern landen. Wir haben mehr als 10.000 Fälle dokumentiert. Einer von ihnen, Kairat Samarkan. Von ihm und anderen, die entkommen konnten, wissen Menschenrechtler, was in den Lagern passiert. Es herrsche militärischer Drill, erklärt er uns, und eine Atmosphäre der Angst, die totale Überwachung. Das musste alles in einer geraden Linie sein. In den Ecken, perfekt, diese Spitzen. Wenn du es nicht so gemacht hast, haben sie dich geschlagen, 4 Finger breit und keinen Millimeter mehr. Früher war Kairat ein erfolgreicher Geschäftsmann, hat Waren aus Kasachstan nach China importiert. So fiel er den chinesischen Behörden auf. Der Vorwurf, er propagiere die kasachische Kultur in China. Deshalb landete er im Lager. Sie ließen uns den ganzen Tag Texte rezitieren, wie toll die Regierung sei und die kommunistische Partei. Wir mussten geloben, gehorsam zu sein und dass wir Präsident Xi Jinping lieben. Wir mussten Lieder über die kommunistische Partei singen. Kairat hat eines der wenigen Bilder von einem chinesischen Internierungslager. Es ist strafbar, dort zu fotografieren. Doch nun gibt es erstmals auch Zeichnungen direkt aus dem Lager. Eine junge Frau, stark traumatisiert, zeichnet, was sie im Lager in China erlebt hat. Überall seien Kameras gewesen. Sie will nicht erkannt werden. Aus Angst vor den chinesischen Behörden hält sie sich in Kasachstan bei Verwandten versteckt. Die Wärter waren wie Wölfe, kalte Augen, arrogant. Sie wollen unsere Kultur zerstören, erklärt sie. Es sind Methoden, die an Chinas Kulturrevolution erinnern, meint dieser kasachische Forscher. Sie wenden sie an, weil eines der wichtigsten wirtschaftlichen Projekte, die neue Seidenstraße, quer durch die Provinz Xinjiang führt. Die Chinesen wollen Ruhe schaffen in der Unruheprovinz Xinjiang, die für sie sehr wichtig ist. Viele Menschen dort sind kasachischen Ursprungs und die wollen sie unter allen Umständen unter ihre Kontrolle bringen, egal mit welchen Mitteln, assimilieren. Seit sie 2016 dieses große Umerziehungsprogramm gestartet haben, setzen die chinesischen Behörden auch kasachische Wärter ein. Erstmals ist nun einer dieser Wärter geflohen. Jirshan wollte nicht mehr länger Teil einer menschenverachtenden Maschinerie sein. Die Leute, die ich in andere Lager gebracht habe, sahen schlimm aus, zerstört. Auch wir hatten ständig Angst. Mein Kollege wurde ins Lager verschleppt, weil er einen Zettel aufgehoben hatte, auf dem stand, bitte helfen Sie uns. Das haben Kameras gefilmt und daraufhin haben sie ihn ins Lager gebracht. In der kleinen Menschenrechtsorganisation filmen sie ihrerseits die Appelle von Kasachen, die ihre Verwandten in China suchen, in der Hoffnung, dass die Weltöffentlichkeit endlich zuhört.
Und mehr zu diesem Thema sehen Sie im ARD-Weltspiegel am kommenden Sonntag im 1. um 19.20 Uhr. Am 19. Januar 1919 durften in Deutschland erstmals Frauen wählen gehen. Mehr zu diesem Jubiläum in weiteren Nachrichten mit Thorsten Schröder.
Mit einer Feierstunde im Bundestag ist heute der Einführung des Frauenwahlrechts vor 100 Jahren gedacht worden. Die frühere Frauenministerin Bergmann warnte, es werde wieder salonfähig, Chancengleichheit in Frage zu stellen. Die SPD-Politikerin forderte ein Paritätsgesetz. Parteien müssten bei der Erstellung ihrer Wahllisten Frauen und Männer in gleichem Maße berücksichtigen. Bundestagspräsident Schäuble sagte, unverzichtbare Tätigkeiten wie Kindererziehung, Hausarbeit und Pflege müssten besser aufgeteilt werden. Im Internet ist ein riesiger Datensatz mit E-Mail-Adressen und gestohlenen Passwörtern aufgetaucht. Nach Angaben eines australischen IT-Sicherheitsexperten besteht die Sammlung aus 700 Millionen Mail-Adressen und mehr als 21 Millionen Passwörtern. Sie stammten aus vielen einzelnen Datendiebstählen und tausenden verschiedenen Quellen. Wie alt die Daten sind, sei unklar. Auf einer Webseite können Nutzer prüfen, ob ihre Mail-Adressen betroffen sind. Den Link dazu finden Sie auf tagesschau.de. Erstmals hat ein Wintersportler zugegeben, in Deutschland Blutdoping genutzt zu haben, um bessere Leistungen zu erzielen. Exklusiv in der ARD äußerte sich der Österreicher Johannes Dürr.
Skilangläufer Johannes Dürr berichtet in der ARD ausführlich über verbotene Blutbehandlungen an mehreren Orten in Deutschland. Das Doping, bei dem Eigenblut abgenommen und später zurückgeführt wird, verbessert die Sauerstoffaufnahme und ist schwer nachweisbar. Der Österreicher habe in Deutschland mit Unterstützern zusammengearbeitet, sagt er.
Es war immer an unterschiedlichen Orten, immer Autobahn, Raststätten oder Hotelzimmer. Ein Ort, wo ich Blut zurückbekommen habe, war zum Beispiel Oberhof, also am Beginn der Tour de Ski.
Das Blutdoping habe er nicht nur im Thüringer Wintersportort Oberhof, sondern auch am Flughafen und in der Innenstadt von München sowie im bayerischen Irschenberg betrieben. Die Staatsanwaltschaft wird nun aktiv.
Ich kann sagen, dass wir aufgrund der Anhaltspunkte, die sich uns in diesem Bericht bieten, jetzt prüfen, ob wir ein Verfahren einleiten werden, wegen der Anwendung von Dopingmitteln.
Ein solches Verfahren würde auf mögliche Hintermänner von Dürr in Deutschland abzielen.
Wie dieser Holzstich zeigt, soll Jesus laut Bibel auch im Fischerdorf Kapernaum gewirkt und Hoffnung verbreitet haben. Kapernaum, Stadt der Hoffnung, heißt auch der Film der libanesischen Regisseurin Nadine Labaki. Allerdings, im Arabischen hat Kapernaum auch die Bedeutung Chaos, Unordnung. Und so handelt der Film von einem Jungen, der tapfer einen Ausweg aus dem Chaos seines elenden Alltags in einem Beiruter Armenviertel sucht. Die bewegende Geschichte hat schon im vergangenen Jahr beim Filmfest in Cannes den Preis der Jury gewonnen und darf sich nun sogar Hoffnungen auf einen Oscar machen. Klaus Lesche stellt ihn vor.
Weißt du, warum du hier bist?
Ja, klar.
Und?
Ich will meine Eltern verklagen.
Warum willst du deine Eltern verklagen?
Sie haben mich auf die Welt gebracht.
Nur im Film kann ein libanesisches Kind die Eltern verklagen, doch aus dieser Fiktion entwickelt Kapernaum eine der wahrhaftigsten Kinogeschichten seit langem. Warum Zane vor Gericht zieht, wird im Rückblick klar. Seine Welt ist trostlos, eine Schule hat er nie von innen gesehen. Zane schlägt sich als Straßenverkäufer in den Elendsvierteln Beiruts durch.
Mit der roten Bete geht ihr ab wie eine Rakete.
Schläge und Beschimpfungen mehr bieten ihm die Eltern nicht. Zanes Schwester Sahar ist 11 Jahre alt, als sie verkauft und verheiratet wird.
Die Wurzel allen Übels liegt in einer schrecklichen Kindheit. Wir müssen begreifen, dass Millionen missbrauchter, vernachlässigter Kinder voller Zorn sind und dass dieses Problem eines Tages explodieren wird.
Seinen lieblosen Eltern läuft Zane davon. Er schläft auf einem Rummelplatz. Als er den künstlerisch ein wenig umgestaltet, fällt er Rahil auf, einer Äthiopierin, die illegal in Beirut lebt und sich mit Gelegenheitsjobs über Wasser hält. Bei ihr erlebt Zane zum ersten Mal so etwas wie Fürsorge.
Zane.
Wenn Rahil arbeitet, passt Zane von nun an auf ihren Sohn Jonas auf. Doch eines Tages kommt Rahil nicht nach Hause. Die Polizei hat sie kontrolliert und festgenommen. Zane weiß das nicht. Er zieht mit Jonas durch die Stadt auf der Suche nach Rahil, auf der Suche nach Nahrung.
Und schmeckt's? Dann kriegst du gleich nochmal ein.
Regisseurin Nadine Labaki hat ihren Hauptdarsteller in den Elendsvierteln Beiruts gefunden. Auch er heißt Zane und er spielt, was er lebt.
Der echte Zane hat Schlimmes gesehen. Man liest es in seinen Augen. Er redet nicht viel, aber Zane weiß, dass nicht in Ordnung ist, was um ihn herum geschieht. Auch deshalb spielt er so überzeugend.
Zane gibt den Straßenkindern sein Gesicht und seine Stimme. Vielleicht wird sie nicht nur im Kino gehört.
Der Film Kapernaum, Stadt der Hoffnung läuft ab heute in den Kinos. Bei der Handball-Weltmeisterschaft stellten die Trainer nach dem Unentschieden gegen Titelverteidiger Frankreich fest, ja, wir sind wieder Weltspitze. Und tatsächlich, wie das Team am Dienstagabend spielte und kämpfte, das war mitreißend. Aber Weltspitze zeigt sich bekanntlich nicht nur in den Begegnungen gegen die Großen, sondern auch dann, wenn man gegen vermeintlich Schwächere sich keine Schwäche leistet. War das heute auch so im letzten Gruppenspiel Deutschland gegen Serbien? Andreas Ahn.
Partystimmung zum Abschied. Der deutliche Sieg gegen Serbien lässt die deutschen Handballer mit einem weinenden und einem lachenden Auge zur Hauptrunde nach Köln reisen. Die vielen tollen Momente der vergangenen Tage in Berlin werden wohl in bester Erinnerung bleiben.
Wir sind sehr zufrieden mit der Ausbeute, mit dem Kampf, mit der wahnsinnigen Stimmung hier, die Berlin ja geliefert hat. Und darauf freuen wir einfach jetzt in Köln anknüpfen zu können.
Mit einem 31-23 Erfolg gegen die Serben verabschiedet sich die DHB-Auswahl also aus der Hauptstadt. Tat sich nur zu Beginn dieser letzten Vorrundenpartie etwas schwer. Nach gut 10 Minuten legt die DHB-Auswahl ihre leichte Nervosität ab, bekommt die Partie besser in den Griff und geht durch Paul Drucks nach einer Viertelstunde mit 8-7 in Führung. Bereits der dritte Treffer des Berliners. Silvio Heinevetter, der heute im deutschen Tor steht, steigert sich im Verlauf der ersten Halbzeit und zeigt mehrmals seine Extraklasse. Bis zur Pause baut Deutschland die Führung aus und geht dank Fabian Wiede mit 16-12 in die Kabine vor rund 13.500 begeisterten Handballfans. Die Mannschaft von Bundestrainer Prokop agiert nach dem Seitenwechsel weiter konzentriert, trifft Mitte der zweiten Hälfte fünfmal in Folge. Fabian Böhm mit dem 26-16 eine 10-Tore-Führung. Die Serben kein ernsthafter Gegner heute. Der sichere Erfolg, am Ende auch zu großen Teilen ein Verdienst von Torwart Silvio Heinevetter mit 14 Paraden und einem Treffer, Garant des deutschen Erfolges.
Wir sind von uns überzeugt, positiv und ich glaube, dass die Euphorie uns auch ein bisschen gepusht hat und jetzt freuen wir uns einfach auf Köln.
Deutschland nimmt 3 Punkte mit in die Hauptrunde. Dort warten jetzt schwere Gegner. Die Vorfreude auf Kroatien, Spanien und Island ist riesengroß.
Na, dann schauen wir mal, ob auch das Wetter auf Weltniveau ist. Claudia Kleinert, was haben wir denn da zu erwarten?
Oh nein, Weltniveau habe ich leider nicht im Angebot. Ganz im Gegenteil, es wird richtig winterlich in der Nacht. Und das bedeutet natürlich auch wieder, dass die Straßen glatt sein können. Es kommen kräftige Schneeschauer runter. Zum Teil Graupelschauer, Gewitter sind dabei. Also alles, was man sich so gar nicht gerne vorstellen mag, wenn man jetzt noch nachts unterwegs ist, hängt zusammen mit Schauern, die aus Nordwesten hereinziehen, die auch mal kräftiger sein können. Und in so einem kräftigen Schauer drückt die kalte Luft bis runter. Das heißt, auch der Schnee schafft es bis in tiefe Lagen. Und Sie sehen, das trifft nicht jeden, auch in der Nacht nicht, wird dann auch von Nordwesten her schwächer im Laufe der Nacht. Aber es kann halt doch verbreitet noch glatt werden. Und da, wo die Straßen dann nass sind und die Temperaturen morgen früh in den Minusbereich gehen, kann es auch noch gefrierende Nässe geben. Und es wird verbreitet morgen früh, ziemlich kalt sein. Also eine glatte Nacht, morgen örtlich gefrierende Nässe bei Temperaturen von 0 bis minus 4, minus 6 Grad sogar in der Mitte Schleswig-Holsteins. Morgen Vormittag dann ist das meiste schon durch. So vom Erzgebirge bis zum Alpenrand gibt es noch letzte versprenkelte Schneeschauer. Ansonsten auch häufiger mal Sonnenschein von Nordrhein-Westfalen hoch bis zur Ostsee. Wenige Schneeregenschauer gibt es dann auch noch von der Nordsee her. Auch am Nachmittag kommen die rein. In Nordseenähe ist das dann eher Regen. Die Elbe entlang allerdings kann es hier und da noch mal für Schnee reichen und damit auch für Glätte. Sonst eher Wetterberuhigung. Das heißt, die Sonne scheint häufiger mal. Es gibt noch ein paar kompaktere Wolkenfelder. Und Temperaturen, die im Laufe des Nachmittags meist auf 0 bis maximal 5 Grad steigen werden. Der Wind dazu ist überwiegend schwach unterwegs, kommt aus westlichen bis südwestlichen Richtungen, im Mittel gerade mal so Windstärke 3. Und dann erwartet uns recht ruhiges Wetter am Wochenende. Das bedeutet für den Samstag ab und zu Sonne neben dichteren Wolkenfeldern, nur noch Höchstwerte von 0 bis 4 Grad, die Nächte jeweils frostig, auch die Nacht zu Sonntag. Dann sogar richtig viel Sonne, insbesondere über der Mitte und dem Norden. Von Südwesten her kommen dann allerdings wieder einzelne Schneeregen und Regenschauer herein.
Wetter dann nicht so schön, aber zumindest die Präsentation auf Weltniveau. Vielen Dank, Claudia Kleinert, für diese Aussichten. Das waren die Tagesthemen. Hier im Ersten geht's jetzt weiter mit Comedy und Satire von Dieter Nuhr. Das Nachtmagazin mit Susanne Stichler meldet sich um 0 Uhr und wir sind dann morgen Abend wieder für Sie da. Bis dahin, tschüss.